Wer von euch hat sich zu Neujahr Ziele für dieses Jahr gesetzt? Meldet euch mal. Abnehmen, mehr Sport treiben, weniger am Smartphone, mehr Zeit mit der Familie. Okay, es sind so ein paar. Ich hatte gedacht, es sind vielleicht ein paar mehr. Wer von euch, die sich gerade gemeldet haben, hat diese Ziele schon zu den Akten gelegt? Okay, das sind auch ein paar. Zu denen würde ich wahrscheinlich auch gehören, die sich schnell was vornehmen und dann so einen Monat, zwei Monate zieht man das vielleicht durch und dann, es ist aus irgendwelchen Gründen dann zu den Akten gelegt. Und in unserem Leben, merke ich, geschieht das sehr häufig, dass wir ein Vorhaben umsetzen wollen. Also wir wollen irgendetwas erreichen, wir stecken uns ein Ziel und möchten da hinkommen und dann im Laufe der Umsetzung scheitern wir vielleicht daran. Es klappt einfach nicht, da anzukommen oder wir geben auf oder wir verlieren einfach die Lust daran, weil vielleicht andere Dinge interessanter geworden sind und so lassen wir das dann vielleicht einfach auslaufen. Ne? Die einen möchten abnehmen, habe ich gerade schon gesagt, aber auf Dauer gestaltet sich das schwierig. Das Essen ist so lecker. Die anderen möchten gerne eine neue Sprache vielleicht lernen, aber dann schwindet das Interesse daran, weil man keinen anderen hat, der die Sprache ausspricht. Andere möchten gerne Geld für ein besonderes Projekt sparen, aber dann wird dieses Ersparte doch woanders dringend gebraucht und dann lasse ich das eben auch weg. Und so geschieht es häufig, dass wir durch Umstände oder aufgrund von uns selber den Fokus in unserem Leben verlieren. Und das kann auch in der Gemeinde und in der Nachfolge Jesu zutreffen. Und in unserem heutigen Text ruft Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus zu: Diene Gott. Diene Gott. Und das ist auch der Titel unserer Predigt heute. Ich habe die so überschrieben. Paulus beschreibt in diesem Text, was alles mit diesem Dienst für Gott zusammenhängt. Und da wir heute die Einsetzung von Rudi in das Ältestenamt als Gemeinde feiern, richtet sich dieser Text natürlich auch speziell an Rudi und Rudi für deinen Dienst, der dir bevorsteht. Aber jeder andere von uns kann aus diesem Text genauso viel für sich mitnehmen, für das eigene Leben lernen und umsetzen. Und lass uns gemeinsam schauen, was Gott heute jedem von uns persönlich zu sagen hat. Wir lesen aus 2. Timotheus 1, die Verse 6 bis 8. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der erste Punkt, Leidenschaft für Gott. Also der Dienst für Gott, zu dem Timotheus hier aufgerufen wird, wird mit Leidenschaft überschrieben, so habe ich das hier formuliert. Und wir finden in diesem Text mehrere, auch in den nachfolgenden Versen, noch mehrere Imperative, das heißt Befehlsformen, Aufforderungen, etwas, was Timotheus tun soll. Und gleich zu Beginn finden wir die erste indirekte Aufforderung. Hier heißt es, aus diesem Grund. In Vers 5, erinnert Paulus daran, dass Timotheus einen ungeheuchelten Glauben hat. Dass er von seiner Mutter und seiner Großmutter gelernt hat und dass er selber diesen ungeheuchelten, einen echten, einen tiefen Glauben hat. Und aus diesem Grund oder um dieser Ursache willen soll er etwas tun. Und Paulus kennt also den Glauben seines Schülers Timotheus, aber trotzdem bekommt er hier den Auftrag, die Gnadengabe anzufachen. Die Gnadengabe anzufachen. Nun, was lesen wir in diesem Text konkret über diese Gnadengabe? Wir finden so ein paar Hinweise in diesem Vers. Timotheus scheint diese Gabe, die er hat, in den Hintergrund gedrückt zu haben. Sonst müsste er sie nicht anfachen, wieder zum Lodern bringen, zum Brennen bringen, sondern er scheint sie irgendwie zurückgedrängt zu haben. Deswegen erinnert Paulus ihn daran. Außerdem sehen wir, dass sie von Gott ist. Also etwas, was Gott in Timotheus hineingelegt hat, was Gott in ihm angelegt hat. Und Timotheus kann sie anfachen. Er kann sie also verstärken. Er kann sie zur Geltung bringen, hervorholen. Und wir lesen, dass er sich durch das Auflegen der Hände von Paulus empfangen hat. Nun, Paulus fordert ihn auf, sie anzufachen. Das habe ich gerade schon gesagt. Das heißt also, dass sie irgendwie in den Hintergrund gedrängt wurde. Und er nutzt sie anscheinend nicht so, wie es sein könnte, um diese Gabe zu ihrem richtigen Zweck oder zur Entfaltung kommen zu lassen. Aber was ist denn überhaupt diese Gnadengabe? Das erläutert Paulus hier in diesem Zusammenhang gar nicht näher. In anderen Übersetzungen liest man hier, es ist ein Geschenk Gottes, das er bekommen hat, oder eine Gabe Gottes oder eine Geistesgabe. Das sind bestimmte Eigenschaften, so wissen wir es aus anderen Texten der Bibel, die Gott einem Christen bei der Wiedergeburt schenkt. Also es ist eine bestimmte Gabe, die du hast, wenn du ein Kind Gottes bist, etwas, was Gott in dich hineingelegt hat, um der Gemeinde zu dienen, um im Reich Gottes zu dienen. Und Timotheus hat sie durch das Auflegen der Hände bekommen, heißt es hier. Nun, es werden ja nicht jedem Christen die Hände aufgelegt und dann hat er die Gabe, sondern wir wissen, dass sie durch die Wiedergeburt gegeben ist. Aber vermutlich ist Timotheus hier für einen bestimmten Dienst eingesetzt worden. Also die Vermutung liegt nahe, dass er die Gabe der Lehre, der Leitung hatte und dass er eingesetzt wurde, ordiniert wurde, eingesegnet wurde für diesen bestimmten Dienst von Paulus und von anderen Ältesten und dass er diese da offiziell für diese Lehre und Leitung der Gemeinde vorgestellt wurde. Und vielleicht war Timotheus jetzt eingeschüchtert. Sein Dienst hatte gestartet, er arbeitet in der Gemeinde oder in verschiedenen Gemeinden. Paulus hat ihn immer wieder zu anderen Gemeinden auch geschickt, um dort auszuhelfen. Und vielleicht ist er eingeschüchtert gewesen. Und das kann ja an Umständen liegen, die von außen kommen. Gerade in der Zeit gab es immer wieder lokale Verfolgungen im Römischen Reich, die sich gegen die Christen richteten, wo diese Christen einer Verfolgung ausgesetzt waren, die an Leib und Leben auch ging. Auf der anderen Seite können es auch Angriffe von innen gewesen sein. Er ist der Leiter in der Gemeinde und da sind vielleicht Bestrebungen innerhalb der Gemeinde, die sich gegen ihn richten, die ihn vielleicht loswerden wollen oder die seine Autorität untergraben möchten. Und wir wissen nicht, was es ist, aber es scheint so, dass das Ganze, dass diese Umstände Timotheus zurückgedrängt haben und er seine Gabe nicht richtig auslebt, nicht richtig ausübt. Und Paulus sagt ihm dann in Vers 7, dass wir keinen Geist der Furchtsamkeit bekommen haben. Gottes Geist, das, was Gott in uns hineingelegt hat, das lähmt uns nicht. Der verängstigt uns nicht. Das ist vielleicht unsere menschliche Natur, dass wir verängstigt sind, weil die Umstände so vielleicht erdrückend sind oder einengend sind, dass wir uns zurücknehmen und denken, okay, also irgendwie Sorge oder Angst haben. Aber Paulus sagt, das ist nicht der Geist, den du von Gott bekommen hast, sondern Gott hat uns einen Geist gegeben, der Kraft und der Liebe und der Zucht oder Disziplin. Das sind alles Eigenschaften, die ein Diener Gottes benötigt. Wir brauchen die Kraft Gottes, um in Vollmacht zu handeln, um uns nicht zurückzuziehen, sondern mutig voranzugehen, den Blick nach vorne zu setzen und nach vorne zu gehen. Aber wir brauchen auch seine Liebe. Ohne die Liebe zu den Menschen, ohne die Liebe zu Gott, würde uns die Triebfeder für unseren Dienst fehlen. Das wäre nur so ein Abarbeiten von bestimmten Aufgaben, aber ich hätte nicht die Liebe zur Herde, den Vers, den Gerd erst vorgelesen hat schon, diese Liebe würde fehlen. Und wir brauchen sehr häufig Disziplin, um unsere Zeit, unser Geld, unsere Kraft, unseren Willen, um all unsere Ressourcen für Gott in die Waagschale zu werfen. Und manchmal kostet der Dienst, und ich spreche nicht nur vom Ältestenamt, sondern von allen Diensten in der Gemeinde, manchmal kostet dieser Dienst viel. Und er fordert uns viel ab. Er kostet viel Überwindung. Aber Gottes Geist, so sagt es Paulus hier, schenkt uns die Zucht oder die Disziplin, um dran zu bleiben, um weiterzumachen, auch wenn uns vielleicht gerade nicht danach ist. Und dann kommt Paulus zur zweiten Aufforderung in Vers 8. Paulus leitet diese hier mit einem So ein. Da heißt es, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn und meiner. Weil Timotheus den Geist der Kraft bekommen hat, deswegen soll er sich nicht schämen für seinen Herrn und auch für Paulus, der in Ketten sitzt, der im Gefängnis sitzt, als er diesen Brief schreibt. Einige Christen verstecken sich gerne hinter anderen. Ich weiß nicht, wo du dich einordnen würdest, ob du derjenige bist, der mutig vorangeht oder ob du derjenige bist, der sich gerne in die zweite, dritte, vierte, fünfte Reihe stellt, hinter die anderen, die mutig vorangehen. Sie wollen vielleicht nicht sofort erkannt werden, manche schämen sich vielleicht vor anderen Menschen in der Gesellschaft, dass man als Christ erkannt wird. Aber Paulus fordert Timotheus hier dazu heraus, die Gnadengabe, das, was Gott in ihn hineingelegt hat, ohne Scham einzusetzen, mutig zu sein. Es gibt nichts, weswegen Timotheus sich verstecken müsste. Nachdem Paulus sagt, was Timotheus nicht machen soll, sagt er hier, was er stattdessen tun soll. Also nicht schämen und das Gegenteil scheint hier zu sein, sondern leide mit für das Evangelium. Leide mit für das Evangelium. Und das soll, dieses Leiden soll nach der Kraft Gottes geschehen oder durch die Kraft Gottes. Gott hat uns ja den Geist der Kraft gegeben und Paulus sagt, so du musst jetzt nicht einfach alles alleine machen, sondern sieh mal zu, dass du irgendwie dich nicht schämst und irgendwie dich einsetzt, sondern er sagt, durch die Kraft Gottes. Du hast diesen Geist der Kraft in dir von Gott und durch Gottes Kraft darfst du vorangehen, darfst du diesen Weg gehen, Schritte gehen mit Gott und der hilft dir auch, das Leid zu ertragen, das auf dich zukommt. In deinem Dienst, ob es jetzt ein physisches Leiden wirklich ist, das man erlebt oder vielleicht ein emotionales Leiden, das man spürt, aber Gott gibt den Geist der Kraft. Und durch diese Kraft Gottes soll er diesen Dienst tun. Rudi, mit Lagerfeuern kennst du dich gut aus. Seit schon über 2 Jahrzehnten fackelst du da nicht lange. Und bis so ein Lagerfeuer brennt, irgendwie aus dem Nichts kriegt er ein Feuer entzündet. Und ein Feuer ist ja auch etwas richtig Gutes. Wenn es dunkel ist, dann liefert ein Feuer Licht. Das Feuer liefert Wärme, wenn wir ans Espelcamp denken, wo wir dann um das Feuer herum sitzen und uns wärmen können, wenn es abends schon etwas kühler wird. Aber ein Feuer muss gewissermaßen gepflegt werden. Wenn ich das Feuer nicht schüre immer wieder Holz nachlege und zusehe, dass da Nachschub kommt, dann geht dieses Feuer über kurz oder lang aus. Dann verliert es seine Wirkung, die Wärme und das Licht, weil eben kein Nachschub kommt. Das Feuer braucht immer wieder das Holz, damit es weiter brennen kann. Es muss immer wieder angefacht werden. Und genau dieses Bild gebraucht Paulus hier. Er spricht ja von dem Anfachen dieser Gabe. Das Feuer soll wieder zum Lodern gebracht werden. Es soll wieder richtig brennen. Da soll was geschehen. Und unsere Gnadengabe, die wir von Gott bekommen haben, ist ja nicht dazu da, dass wir wie so ein Streichholz das mit uns tragen und dass das so ein bisschen vor sich hin glimmt. Und wenn jemand kommt, dann drehe ich mich schnell weg, damit bloß keiner das Feuerchen sieht. Sondern Paulus braucht dieses Bild des Feuers hier, des Anfachens, dass das Feuer gesehen wird. Dass er sich so für Gott investiert, dass es nicht das Streichholz ist, das man kaum wahrnimmt, sondern dass es ein großes Lagerfeuer ist, wie so ein Osterfeuer, das wir manchmal haben, dass man schon von Weitem sehen kann, das in der dunklen Nacht leuchtet. Dass man sich nicht schämt dafür, sondern dass man damit ein Statement auch setzt und zeigt, das ist mein Glaube, das ist die Gabe, die Gott mir gegeben hat und die möchte ich für das Reich Gottes einsetzen. Das große Lagerfeuer und nicht das kleine Streichholz, das wir schnell verstecken können. Rudi, du wirst heute in den Ältestendienst der Gemeinde eingesetzt. Gott hat dich begabt, Gott hat dich ausgerüstet für diesen Dienst. Und dieser Text soll heute vor allem dich herausfordern, Gott mit Leidenschaft zu dienen. Auch für Leidenschaft wird ja häufig das Bild des Feuers gebraucht, ne? Also als Metapher dafür. Diene Gott so, dass dieses Feuer sichtbar ist und nicht versteckt ist. Dass du mutig vorangehst, dass du dich nicht schämst, sondern dass du dich einsetzt für deinen Herrn. Aber dieses Wort Gottes gilt auch allen anderen von uns. Gott möchte heute auch in dein Leben und in deine Nachfolge hineinsprechen. Diene Gott leidenschaftlich. Setze das ein, was Gott in deinem Leben in dich hineingesetzt hat. Gebrauche es für Gott als großes Lagerfeuer und nicht als Streichholz. Gebrauche das, was Gott dir gegeben hat. Vermutlich sieht es bei manchen von uns ähnlich aus wie bei Timotheus. Wir alle haben diese Gabe von Gott bekommen, wenn du ein Kind Gottes bist. Und diese sollen wir einsetzen zur Hilfe in der Gemeinde, für andere, zur Ehre Gottes. Und sie sollen nicht wie das kleine Streichholz verglühen. Gott hat es dir nicht gegeben, damit du so 10 Sekunden leuchtest und dann ist das Feuer aus. Sondern Gott möchte das große Lagerfeuer haben, dieses Osterfeuer in dir, das brennt und dass andere das sehen können und dass du mutig bist und vorangehst. Und auch wir haben manchmal den Zuruf von Paulus dringend nötig, unsere Gabe anzufachen. Mit dieser Gabe, die Gott dir gegeben hat, hast du einen Auftrag im Reich Gottes. Diese Gabe einzusetzen. Und diese Gabe setzt du nicht ein, indem du irgendwo in der Kirchenbank sitzt, manchmal. Auch nicht, wenn du die ganze Zeit nur zu Hause bist und eigentlich in der Gemeinde sein könntest und nur den Livestream verfolgst. Das ist auch nicht Sinn der Sache, sondern wir sind dazu aufgerufen, zusammenzukommen als Gemeinde. Wir sind dazu aufgerufen, einander zu dienen in der Gemeinde mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat und über die Gemeinde hinaus in der Stadt und in der Welt zu wirken mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Mit deiner Gabe hast du eine Aufgabe bekommen. Und ich möchte dir auch heute zurufen und dich ermutigen, diese Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. mutig zu sein, voranzugehen und dich nicht zu verstecken, sondern das, was Gott dir gegeben hat, in der Kraft Gottes, mit diesem Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht, nicht der Furchtsamkeit, voranzugehen. Vielleicht bist du entmutigt oder bist in Sorge wegen der Umstände, die uns Christen auch nicht immer wohlgesonnen sind. Vielleicht traust du dich nicht offen, zu deinem Glauben zu stehen im Alltag, auf der Arbeitsstelle, im Verein, wo auch immer. Aber dieser Text möchte auch dich heute ermutigen, leidenschaftlich für Gott zu sein und auch im Wortsinn für ihn zu leiden. Dazu fordert die Bibel uns auch auf. Wir sollen anstelle von Menschenfurcht Gottesfurcht haben und uns davon leiten lassen in unserem Leben. Ich möchte euch zurufen, dient Gott leidenschaftlich. Ich lese die nächsten Verse, die Verse 9 bis 11. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin, als Herold und Apostel und Lehrer. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ein Satz. Drei Verse, ein langer Satz. Als Deutschlehrer würde ich meinen Schülern immer sagen, macht lieber ein paar kürzere Sätze daraus. Aber hier ist es ein langer Satz, der diesen ganzen Punkt bildet. Und ich habe ihn überschrieben mit Rettung durch Gott. Paulus fordert erstmal auf, was Timotheus tun soll. Und jetzt auf einmal spricht er über die Rettung, die Gott uns gebracht hat. Gewissermaßen beschreibt er hier die Grundlage für all das, wozu Paulus auffordert. Die Grundlage für den Dienst, die Grundlage für diesen leidenschaftlichen Einsatz für Gott ist, dass Gott uns gerettet hat. Und dieser Satz, den ich gerade am Stück vorgelesen habe, der besteht ja aus einem Hauptsatz und vielen Nebensätzen. Und diese Nebensätze erklären den Hauptsatz immer ein Stück weiter. Deswegen ist es wichtig, erstmal zu schauen, was ist eigentlich der Hauptsatz? Was ist die Hauptaussage, die Paulus hier in diesem Satz machen möchte? Und danach gucken wir mal, wie der vertieft wird. Der Hauptsatz, die eigentliche Kernaussage lautet wie folgt in Vers 9. Der, also Gott, hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf. Gott hat uns errettet. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht Gottes. Gott hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf. Gott hat also bereits etwas getan. Gott wirkt in uns. Und dann erledigen wir unseren Teil. Und dienen leidenschaftlich, weil Gott schon etwas getan hat. Das, was Gott getan hat, ist dem vorgeschaltet. Und für die Errettung müssen wir nichts tun, können wir auch gar nichts tun, sondern das ist Gottes Sache. Und dann erläutert Paulus diese Errettung noch etwas näher. Er beschreibt, unter welchen Bedingungen wir gerettet sind. Da heißt es zum Beispiel, also errettet und berufen, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade. Der Mensch kann gar nichts dafür tun, dass er vor Gott gerecht wird. Du wirst niemals Gottes Ansprüchen genügen. Das, was wir von uns tun können, wird nie Gottes Messlatte erreichen, dass Gott sagen wird, so, jetzt bist du aber toll genug. Jetzt kriegst du die Rettung, jetzt hast du dein Heil. Das werden wir nie aus uns heraus schaffen. Wir brauchen Gottes Gnade. Wir brauchen die Rettung durch Gott. Das, was er gemacht hat. Und die einzige Möglichkeit, zu Gott zu kommen, ist es, Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland anzunehmen, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Und dann ist der Weg zu Gott frei, den Gott eben selber durch Jesus frei gemacht hat. Aber diese Gnade ist der Türöffner für uns zu Gott. Und seine Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Wir haben es als Menschen nicht verdient, dass Gott sich um uns kümmert und trotzdem tat er es. Das ist Gnade. Und dann beschreibt Paulus dieses Wirken Gottes noch weiter. Er sagt, dass Gott diesen Plan der Rettung schon immer im Kopf hatte, schon immer vorbereitet hatte und dann durch Jesu Tod und Auferstehung den Tod wirklich besiegt hat und uns ewiges Leben ermöglicht. Und Paulus sagt, für dieses Evangelium, für diese gute Botschaft, für diese Nachricht der Rettung ist er unterwegs. Als Lehrer, als Herold, der das rausposaunt, der das den Menschen weitergibt und dafür sorgen möchte, dass diese gute Nachricht, Evangelium ist ja ein anderes, oder die gute Nachricht ist die Übersetzung des Wortes Evangelium, dass Paulus ist für diese gute Nachricht unterwegs, um sie allen Menschen weiterzusagen. Lass mich diesen Textabschnitt mit einem Beispiel verdeutlichen. Wenn du mit einem Auto von A nach B kommen willst, dann hast du in deinem Auto die Aufgabe, das Lenkrad zu betätigen. Du musst, wenn du keine Automatik hast, den Schaltknüppel bedienen und du musst die Pedale bedienen. Ne? Also Kupplung, Bremse, Gas, je nachdem, was gerade erforderlich ist. Das sind die Sachen, die du tust. Aber wenn du all diese Dinge tust, kommst du nicht von A nach B. Du stehst immer noch auf deinem Parkplatz. Da kannst du am Lenkrad rumrückeln oder aufs Gaspedal drücken, so viel du willst, da passiert nichts. Du bleibst immer noch stehen auf dem Platz, an dem du bist. Um von A nach B zu kommen, kommt der Motor ins Spiel. Der Motor muss laufen und der Motor bringt dann die Kraft auf die Straße, sodass das Auto sich bewegt. Und auf diesem oder in diesem Prozess, wo der Motor arbeitet, dann kommst du ins Spiel, wo du lenken kannst, wo du die Geschwindigkeit regulierst, wo du die richtigen Gänge einstellst. Aber ohne die Wirkung des Motors kommt das Auto nicht voran. Und genauso ist es bei uns in unserem Dienst, in unserem Leben. Ohne Gottes Wirkung in unserem Leben, durch die Rettung, die Gott uns zuspricht, passiert in unserem Leben nichts. Keine Veränderung ist in uns möglich, keine nachhaltige, ohne dass Gott in unserem Leben wirkt. Gott ist wie dieser Motor. Die Rettung ist wie dieser Motor, der das Auto von A nach B bringt. Wenn du den Motor, wenn du die Rettung Gottes angenommen hast, dann erlebst du Veränderungen in deinem Leben. Und das verändert auch die Auswirkungen deines Dienstes. Dann kannst du Gott leidenschaftlich dienen und du siehst, Gott ist am Werk. Gott tut etwas. In dir selber, aber auch in den Leuten, mit denen du arbeitest, die in deinem Umfeld sind, die du mitprägen, mit beeinflussen kannst. Wenn das Evangelium ins Spiel kommt, diese gute Nachricht, dann geht's los. Dann startet der Motor und man kommt vom Fleck und dann ändert sich alles. Doch dieser zweite Abschnitt enthält viel, was wir daraus lernen können. Sowohl du, Rudi, für deinen künftigen Dienst, als auch wir alle für unsere Arbeit in der Gemeinde und in unserem Glaubensleben allgemein. Wenn Gott derjenige ist, der rettet und wirkt, dann können wir da beruhigt an unserer Aufgabe festhalten. Weißt du, dann bist es nicht mehr du, der hier Woche für Woche vielleicht hinkommt zur Kinderstunde oder zur Jugend oder in der Frauenarbeit oder wo auch immer und dich abstrampeln musst, und etwas tun musst und leisten musst und dafür sorgen musst, dass am Ende irgendwie fruchtbar rauskommt, sondern du gehst in deinen Dienst, du dienst Gott leidenschaftlich mit dem, was er in dich hineingelegt hat, aber du weißt, dass der Motor, dass nicht du das bist, sondern dass der Motor das Evangelium ist. Und wenn wir das Evangelium weitergeben, wenn wir das Evangelium predigen, wenn wir aus der Kraft des Evangeliums unseren Alltag bestreiten, dann hat es Auswirkungen. Und dann verändert das was in meinem Leben und in dem Leben der Menschen, die um mich herum sind. Gott ist derjenige, der in uns Menschen wirkt. Und deine Aufgabe ist es, in Anführungsstrichen nur, deinen Auftrag treu auszuführen. So gut, wie es dir möglich ist. Aber du darfst dich darauf verlassen, dass Gott Rettung schenkt und dass Gott Veränderung schenkt. Nicht wir selber. Aber auch wir sollen unseren Auftrag ausführen, und wir können uns sicher sein, dass Gott seinen Segen schenkt und wir nichts erzwingen müssen, sondern wir dienen treu, wir dienen leidenschaftlich und vertrauen darauf, dass Gott wirkt, dass das Evangelium Auswirkungen hat. Denn unsere Rettung kommt nur durch Gott. So komme ich zum letzten Abschnitt, die Verse 12 bis 14, die ich uns auch einmal vorlesen möchte. Aus diesem Grund leide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glaube und Lieben, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und mit diesen Versen, die ich mit Sieg mit Gott überschrieben habe, kommt Paulus oder schließt sich der Kreis wieder zum Einsatz für das Evangelium, womit Paulus diesen Abschnitt begann. Gottes Rettung wird durch das Evangelium sichtbar. Und weil Gott so wunderbar durch sein Evangelium wirkt, schämt sich Paulus auch nicht dafür. Das wird so deutlich. Paulus sagt hier, um dieser Ursache willen oder aus diesem Grund leide ich dies auch. Er forderte vorher Timotheus auf zu leiden, Leidensbereitschaft zu haben und er sagt hier, ich mache das. weil ich diese Rettung verstanden habe, weil ich das erlebt habe, was Gott in mir getan hat, deswegen schäme ich mich nicht und deswegen leide ich. Paulus ist davon total ergriffen, er ist durchdrungen davon und ist bereit, selbst zu leiden und sich einzusetzen. Wir haben eben gelesen, dass Paulus Herold, Apostel und Lehrer für das Evangelium ist in Vers 11. Und er hat diese Gaben von Gott bekommen und damit ja auch den Auftrag, wie ich sagte, Gabe gleich Auftrag oder genau, gleich Aufgabe. Und diesen Auftrag, diese Aufgabe nimmt er auch wahr. Paulus trägt die Verantwortung, die Gott ihm übertragen hat. Er schämt sich nicht für das Evangelium und für seinen Glauben und zeigt damit Timotheus mit einem Vorbild, wie dem Timotheus nacheifern kann. Das so zu tun wie Paulus. Leide genauso mit. Setze dich genauso ein, wie ich es getan habe. Und ihm ist ganz klar, dass Gott ihm bis zum Ende beistehen wird und diese Arbeit schützen wird. Er sagt hier, dass Gott mächtig ist, sein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Das kommt bei Paulus immer wieder durch. Ich tue meinen Teil, ich setze mich leidenschaftlich für Gott ein, ich diene ihm, aber Paulus vertraut darauf, dass Gott das bis zum Ende bringen wird. Und das finden wir in vielen Briefen von Paulus, diesen Gedanken, der immer wieder durchkommt, dass nicht er alleine das tut, sondern dass er in dem Wissen arbeitet und in dem Wissen sich für Gott einsetzt, dass Gott das bis zum Ende durchziehen wird. Dass Gott ihn befähigen wird, dass Gott ihn durchtragen wird. Und das ist also ein Sieg ist, den Gott schenkt, den wir mit Gott erreichen. Paulus tut seinen Teil, Gott tut seinen Teil und gemeinsam sind wir oder ermöglicht es uns, den Sieg zu erringen, den Sieg zu erleben. Das war Vers 12 und in Vers 13 und 14 finden wir dann die nächsten imperative Befehle oder Aufforderungen an Timotheus. Paulus fordert zu zwei weiteren Handlungen hier auf, in den letzten Versen. Er sagt, halte das Vorbild der gesunden Worte fest. Das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, die Lehren über die Gemeinde, die Paulus schon weitergegeben hatte. Timotheus, halte diese fest. Diese gesunden Worte, die dich weiterbringen, die nicht etwas kaputt machen, krank machen oder so zerstören, sondern es sind gesunde Worte, die dich voranbringen, die deinen Dienst voranbringen, die die Gemeinde voranbringen. Halte sie fest. Eine ganz klare Aufforderung festzuhalten. Und dann das Zweite sagt er, dass Timotheus das schöne anvertraute Gut bewahren soll oder dieses schöne anvertraute Gut bewahren soll. Das bezieht sich nochmal auf das Evangelium. So ein schönes Gut, so ein schönes Geschenk, etwas, was Gott dir gegeben hat, was Gott uns gegeben hat als Gemeinde. Timotheus, bewahre es. Halte fest diese Lehre. Und ganz am Ende spezifiziert Paulus diesen Auftrag auch noch, indem er sagt, dass Timotheus dies durch den Heiligen Geist tun soll, der in uns wohnt. Und da sind wir wieder. Nicht nur ich selber, sondern Timotheus, tu das durch den Heiligen Geist. Du hast doch den Geist nicht der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Gott wirkt doch in dir. Gott arbeitet in dir und der Heilige Geist hilft uns beim Bewahren. Und auch hier wird wieder deutlich, dass wir etwas tun sollen. Auf der einen Seite unser Teil, ne, Lenkrad, Pedale, aber auf der anderen Seite ist Gott derjenige, der wirkt. Ist Gott derjenige, der in uns arbeitet und durch uns arbeitet. Es ist ein Zusammenspiel und der Sieg wird schlussendlich also mit Gott errungen. Wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, gibt es unzählige Beispiele von Menschen, die genau diese letzten Verse ausgelebt haben, die festgehalten haben, die bewahrt haben, die ihr ganzes Leben dafür eingesetzt haben, diese Botschaft zu unterstützen und nicht loszulassen. Ein so ein Beispiel ist Richard Wurmbrand. Vielleicht kennen einige ihn von euch. Richard Wurmbrand war rumänischer Pastor, der während der kommunistischen Herrschaft in Rumänien wegen seines Glaubens verfolgt wurde. 1948, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde er verhaftet und verbrachte insgesamt 14 Jahre in Gefängnissen, wo er wirklich schwer gefoltert wurde. Ihr könnt verschiedene Berichte von ihm bei YouTube sehen, Bücher, Biografien gibt es über ihn, extrem spannend und empfehlenswert, sich dieses Lebensbild einmal anzuschauen. Er wurde schwer gefoltert und trotz dieser extremen Leiden und der Versuche, ihn von seinem Glauben abzubringen, ihn zum Schweigen zu bringen als Pastor und Prediger seiner Gemeinde, hielt Wurmbrand an dem Evangelium fest und predigte sogar heimlich im Gefängnis zu seinen anderen Insassen, die dabei waren, und ließ sich keine Gelegenheit nehmen, dieses schöne, anvertraute Gut, diese gesunde Lehre loszulassen. Nach seiner Freilassung setzte er sich unermüdlich für verfolgte Christen weltweit ein, hat eine Organisation gegründet, die Stimme der Märtyrer, um auf die Notlage verfolgter Christen aufmerksam zu machen und ihnen zu helfen. Wurmbrands Leben, sein Zeugnis, sind ein starkes Beispiel dafür, wie man sich nicht für das Evangelium schämen sollte. Es ist so ein leuchtendes Beispiel, das uns zeigt, so kann es aussehen, wenn du dich nicht schämst, sondern wenn du festhältst und wenn du das Wort bewahrst, wenn du an dem Evangelium dich festhältst, selbst in schwierigsten Umständen. Weil nur Gott ihm immer wieder die Kraft geschenkt hat durch seinen Heiligen Geist und deswegen konnte er das durchhalten. Und wir dürfen von diesen Vorbildern aus der Geschichte lernen. Wir dürfen an ihnen sehen, wie man auch unter Extremumständen das Evangelium hochhalten kann und wie viel mehr in solchen friedlichen Zeiten wie bei uns hier in Deutschland zumindest, dass wir auch hier mutig sind und vorangehen, um das Evangelium hochzuhalten. Rudi, dieser Text aus dem Timotheusbrief fordert dich heute heraus, die gesunde Lehre festzuhalten und dafür einzustehen. Unsere Verantwortung als Älteste in der Gemeinde ist es nicht, es jedem recht zu machen. Es ist unsere Verantwortung, die Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu leiten, auch manchmal entgegen gesellschaftlicher Tendenzen oder vielleicht christlicher Trends, die der Bibel widersprechen. Unsere Aufgabe als Älteste ist das Bewahren des Evangeliums. Das Evangelium ist 2000 Jahre alt, zumindest die Geschichte von Jesus, wo das Evangelium in Klarheit uns deutlich wird. Aber es verliert niemals seine Kraft. Die rettende Botschaft vom Kreuz, so wie Paulus das sagt, und der Auferstehung Jesu ist auch heute noch die wichtigste Nachricht, die wir der Welt weitergeben können. Dass Jesus gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben und den Weg zu Gott frei zu machen. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir haben. Das ist der Grund, warum wir hier zusammensitzen. Das ist der Grund, warum es eine Gemeinde gibt. Das ist der Grund, warum wir als Christen überhaupt noch hier sind und nicht im Himmel sind, schon bei Gott. Weil wir diese Botschaft haben, um sie weiterzugeben. Um andere Menschen damit zu erreichen. Lasst uns das Evangelium festhalten, es bewahren. Aber auch jeder andere hier in unserer Gemeinde trägt Verantwortung. Die Verantwortung für sein eigenes Leben. Gott wird irgendwann nicht irgendjemanden fragen, sondern er wird dich fragen, warum du eine Entscheidung so oder so getroffen hast. Er wird dich fragen, warum du vielleicht die Sünde so sehr geliebt hast, anstatt die gesunde Lehre festzuhalten. Du weißt doch, was in der Bibel steht. Du weißt doch, was gut für dich ist. Und deine Entscheidung ist, dein Leben nach der Bibel auszurichten und eben nicht in Sünde zu fallen. Es ist deine Verantwortung, die gesunde Lehre festzuhalten. Und Gott wird dich fragen, warum du vielleicht den weltlichen Lebensstil so anziehend fandst, anstatt das schöne Gut zu bewahren. Es ist deine Verantwortung in allererster Linie, für dein geistliches Leben zu sorgen und dich da auf Gott auszurichten, auf sein Wort, das Evangelium festzuhalten, das, was wir auch an ethischen, moralischen Standards von Gott lernen können, aus der Bibel herauszulesen und in deinem Leben umzusetzen. Da steht jeder für sich selbst in der Verantwortung. Aber auch hier dürfen wir wissen, dass wir durch den Heiligen Geist dieses ausleben dürfen. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder in die Bibel schauen, uns immer wieder von Gott leiten lassen und führen lassen, um diesen Weg zu gehen. Mir ist es ein Anliegen, dass wir uns eben nicht mit zig verschiedenen Lehren, Philosophien, Ideologien und Ideen immer wieder auseinandersetzen. Man kann ja fast den Überblick verlieren heute schon. Gerade durchs Internet bekommen wir so viele Einflüsse auf uns, die einprasseln. Mir ist es so ein Anliegen, dass wir uns zuallererst mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Lass uns doch zuerst in der Bibel schauen, was Gott zu sagen hat und dann damit die Welt um uns herum beurteilen oder einordnen zu können. Und wir brauchen uns nicht von jeder noch so neuen und gut oder spannend klingenden Lehre mitziehen, sondern das alte, schöne Gut des Evangeliums festhalten. Lass uns festhalten am Wort Gottes und es bewahren. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mit uns an seinem Ziel ankommen wird. Wir werden den Sieg mit Gott gemeinsam erleben. Dieser Text von Paulus sollte Timotheus ermutigen. Er sollte ihn ermutigen, den Fokus im Leben richtig oder auf die wirklich wichtigen Dinge zu setzen. Und auch wir sind heute herausgefordert, in unserer Nachfolge Jesu unseren Fokus neu zu justieren. Zu überprüfen, ob er noch richtig ist. Erstens, unser Dienst soll geprägt sein von Leidenschaft für Gott. Diene Gott mit den Gaben und schäme dich nicht für deinen Glauben. Lass das Feuer, das Osterfeuer, hell leuchten, nicht das Streichholz. Zweitens, Rettung durch Gott. Denke in all deinen Aktivitäten, in deinen Diensten, in denen du leidenschaftlich für Gott aktiv bist, daran, was Gott für dich bereits getan hat. Lass das die Triebfeder deines Lebens sein. Gott hat dich gerettet. Gott hat dich verändert. Er ist der Motor, der das Fahrzeug in Gang gebracht hat. Er bringt dich von A nach B. Und aus diesem Evangelium, aus dieser Kraft heraus, kannst du deinen Dienst für Gott leidenschaftlich tun und mit Gott leben. Da, wo er uns haben möchte. Und drittens, Sieg mit Gott. Halte das Evangelium fest, bewahre das Geschenk, das Gott dir gegeben hat und sei dir dabei sicher, dass du nicht allein kämpfst, sondern gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Wir erreichen den Sieg mit Gott. Amen.